Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Streifendienst 1902. Es ist Mittwoch, der 5. Februar. Und ich sitze in den Radio Duisburg Headquarters mit dem Kollegen Benedikt Hauswirth. Bene, grüße dich.
Hi Tim, hallo Zuhörer.
Du gehörst ja auch bist ein Teil der Umstrukturierung unseres kleinen Podcasts. Du warst ja auch schon zweimal Gast im Podcast selbst. Und das auch nicht ohne Grund, weil du bist Teil von einem Radio Duisburg Team. Du begleitest auch dann mehr im Hintergrund auch die MSV-Spiele, bist jetzt auch am letzten Freitag, als wir zusammen im Stadion waren, hast du dich um Social Media vor der Partie gekümmert. Dementsprechend bist du zumindest im Hintergrund bei Radio Duisburg da überhaupt kein Unbekannter. Und auch hier im Podcast bist du schon, für die, die den Podcast natürlich sehr intensiv verfolgen, auch schon mal in Erscheinung getreten. Und ich freue mich, dass du jetzt auch mit Dorn, mit Michelle einen Teil des Streifendienst-Teams bildest, mit mir dann hier einmal die Woche auf den MSV guckst, mit mir die Wunden leckst. In dem Fall eher Zweiteres diese Woche, ne?
Zweites, ja, das mit dem Freuen, das steht noch aus, aber doch, auf den Streifendienst habe ich richtig Bock.
Das ist genau die Einstellung, auf die ich auch Bock habe. Und wir sollten auch keine Zeit verlieren und direkt reingehen. Und ja, was soll ich sagen? Fangen wir an mit Wundenlecken, würde ich sagen, ne? Also wir sind ja zusammen ins Stadion gegangen am Freitag. Wir hatten uns akkreditiert vorher. Wir sind ja sonst eigentlich auch Kinder der Kurve, Kinder der Nordkurve, stehen eigentlich in der Nord und hatten uns aber jetzt gesagt, dadurch, dass wir so ein bisschen auch den Kollegen Timo Düngen unterstützen wollten, der das Spiel für Radio Duisburg kommentiert hat, haben wir gesagt, wir machen ein bisschen Social Media vorher, beziehungsweise du hast ein bisschen Social Media gemacht. Ich habe eigentlich meinen faulen Arsch nur erst in den warmen Pressebereich und dann auf einen schicken Stuhl in der Pressetribüne gesetzt. Aber natürlich auch mit dem Grund, dass ich mir das Spiel auch von oben ein bisschen angucken wollte und auch ein bisschen ungestörter mir ein paar Notizen machen und meine Eindrücke dann hier auch in das Format reinzunehmen. Dementsprechend saßen wir auf der Pressetribüne, haben uns das Spiel angeguckt und keine Ahnung, also rein jetzt mal das Ergebnis, zu dem wir natürlich gleich auch noch ausführlich kommen, mal ausgeblendet. Wie war deine Gefühlslage, als es so Richtung Anstoß ging?
Also die ist ja mit dem Zeitpunkt, wo ich am Stadion angekommen bin, gewachsen. Ich war schon so gegen 17 Uhr da, also so eine halbe Stunde, bevor die Tore aufgemacht wurden. 2 Stunden vor dem Spiel, war ja echt früh. Und da war schon echt was los, ne? Also wirklich, die ganze Stadt hat irgendwie gefühlt nach Feierabend alles stehen und liegen lassen und ist Richtung Stadion gepilgert. Und die Schlangen waren halt dann auch echt, echt voll lang, weil alle irgendwie früh da sein wollten, irgendwie sich noch in Ruhe dann nach einer Arbeitswoche wahrscheinlich ihr Bier holen wollten und ihren Platz sichern wollten. Das war schon super geil. Also so, man hat halt gemerkt, das wird heute voll. Und das hat man ja in den letzten Jahren selten gehabt. Deswegen war das schon super schön. Und das hat so geknistert, ne, in der Luft. Und dann, also wirklich, also bis zum Anfang vom Spiel, auch mit dieser total geilen Choreo, der Wahnsinn von der Wedau mit den Zebras in der Mitte. Mein Bruder hat mir geschrieben, das hat den erinnert auch an die Choreo im Halbfinale 2011.
Und irgendwie gegen Cottbus.
Gegen Cottbus. Und das, also dieses Feeling.
Ja, zumindest
da,
dieses, dass das ganze Stadion auch wieder eine Pappe hochhält, ja, ne? Und blau-weiß, genau, das ist für mich auch nach wie vor meine Lieblingserinnerung an den MSV tatsächlich, verbunden mit dem Finale in Berlin, wo ich ja auch war. Das ist leider für mich auch sehr untrennbar mit dem Ergebnis irgendwie verbunden, logischerweise, aber auch da war ich selten so stolz auf den MSV, aber dieses Halbfinale gegen Cottbus, wo ich auch dann stand, da hatte ich auch wirklich die ganze Zeit vor Anpfiff Tränen der Rührung in den Augen. Und ja, das kam jetzt am Freitag auch wieder dran. Auch weil ich so ein Spiel mit so einer Kulisse ja schon im Stadion durchaus miterlebt habe, aber immer stehend, immer von der Nord aus. Dieses von der Haupttribüne aus und dann einen anderen Blickwinkel da auch auf die Kurve zu haben und auf alle, die mitmachen. im Sitzbereich. Mhm. Das unglaubliche Gänsehaut und ich glaube, ich habe dann auch die Hymne mitgeschallert.
Ja, da habe ich ein sehr geiles Video von. Vielleicht findet das ja auch von meinem Handy noch den Weg in die, ja, oh in die Insta-Story oder so. Aber der Tim, der hat voller Inbrunst wirklich mitgesungen und dafür Stimmung auch auf der Pressetribüne gesorgt.
Wie gesagt, ich glaube, ich habe da vielleicht so ein bisschen, ich habe da vielleicht auch so ein bisschen kurz mal den journalistischen Hintergrund vergessen. Aber das ist beim MSV verschwimmt das ja bei mir sowieso total. Aber
Es ist ja auch allen bewusst, dass wir was das Sportliche angeht, gehen wir ja auch wirklich nicht mit der Hoffnung auf Hauptsache ein gutes Spiel sehen ins Stadion. Das ist ja
über 27.000 Menschen waren auf jeden Fall da und es hat sich auch angefühlt wie 31.000. Oberhausen, das sah von unserer Position aus jetzt gar nicht so übertrieben voll aus.
Ja, aber ich glaube, das war halt auch, weil voll viele in dem Sitzbereich unten halt in der Mitte zusammengestanden haben.
Ja, natürlich, da will man will, ne, das machen die Auswärtsfans ja einfach, weil ich glaube, das ist auch gar nicht so geil, dann an dieser Ecke da zu stehen, sondern man kann ja viel besser die Zaunfahne und alles hinter dem Tor, da kann man sich dann besser postieren, auch, glaube ich, ein bisschen mehr einen dicken Max machen irgendwie. Ich
meine, wir kennen das von Auswärtsfahrten ja auch, ne, irgendwie da in der Ecke immer in diesen Käfigen zu stehen, das ist halt auch, also.
Macht auch keinen Spaß.
Geil ist das nicht.
Nee, die Stimmung, wenn sich die Chance bietet, dann irgendwie auch auf eine ganz auf eine Gerade zu tragen, das verstehe ich absolut. Also man muss dazu sagen, aller Ehren wert, dass Oberhausen noch so viel mobilisiert auf der einen Seite und ich hege auch Jahre gegen Oberhausen keinen großen Groll. Also anders als gegen die Fortuna oder gegen Essen, wo ich echt sage, auch wenn ihr eine beeindruckende Fankulisse habt, ich mag euch nicht. Bei Oberhausen ist das bei mir immer so ein bisschen schwierig. Das ist fast wie so ein bisschen so ein Liebhaberding. So, weißt du, dass ich sage, ja, natürlich. Also wenn sich jetzt gerade kein anderes Derby findet, dann nehmen wir, ne, ich will es nicht kleinreden, es ist ein geiles Derby und es ist auch ein Derby, aber vielleicht versteht ihr da draußen auch, was ich damit meine. Ich habe jetzt irgendwie keine so Hard Feelings gegenüber Oberhausen. Ich weiß nicht, wie das bei dir, Bene. Also
ich finde, wenn die nicht gerade gegen den MSV spielen oder irgendwie mit dem MSV oben in der Tabelle stehen, kommen wir gleich noch zu. Mhm. Aber dann ist mir Oberhausen an sich auch relativ egal. Aber ich freue mich auch immer, ne, so über so Derbys werden ja immer so plakativ, so irgendwie mit Straßenbahn-Derby, Autobahn-Derby. Also für mich ist das Fahrrad am Kanal lang Derby. Weil ich vor 2 Jahren, als die Niederrhein-Pokal gespielt haben,
das Köttelbecke-Derby.
Ich bin dann mit dem Nextbike, mit meinem Kumpel Adam, sind wir dann so nach Oberhausen gefahren. Und
genau, geil, Spaß gemacht. Ich habe da auch eher positiv konnotierte Bilder irgendwie im Kopf, wenn es Richtung Oberhausen ging, die Strecke ist schön kurz. Also dementsprechend, um das kurz abzuhaken, ich fand, dass Oberhausen auf jeden Fall gut mitgebracht hat, aber ich hätte fast mehr erwartet. Natürlich hatten sie dann am Schluss Überwasser und hatten natürlich dann auch den Triumph auf ihrer Seite, sag ich mal. Ne? Ja. Also, und das muss man denen auch gönnen. Denn der MSV hat das Spiel, wie wir alle wissen, 0-2 verloren. Und ich muss sagen, und damit eröffne ich das Ganze jetzt hier mal so ein bisschen spielerisch, absolut verdient.
Absolut.
Wie siehst du es?
Nee, also absolut verdient verloren, beziehungsweise also verdient gewonnen irgendwie für die Oberhausener. Das war einfach keine Leistung. Also alles bis zur Choreo, bis zum Anpfiff war geil. Ja, und dann war leider der Gipfel erreicht und es ging wirklich stetig bergab. Ich fand, also die erste halbe Stunde war die Mannschaft noch sehr engagiert, zumindest. Mhm. Also es ist sehr viel gerannt, aber leider halt immer nur hinterher. Sowohl, wenn wir verteidigt haben, als auch im Angriff. Irgendwie war Oberhausen einfach viel schneller, viel präsenter und viel wacher.
Also mir hat Oberhausen imponiert. Ich muss sagen, dass die uns von Anfang an den Zahn gezogen haben. Also ich versuche das mal so aufzudröseln. Die Stimmung fantastisch und der MSV bekommt schon oder kommt mit einer Aufstellung an den Start, einem 4-2-3-1, das noch defensiver ist oder noch defensiver gedacht ist, als Dietmar gerne schon mal aufstellt. Ne? Also es ist nochmal einen Ticken defensiver zum Beispiel gewesen als gegen Türkspor. Das heißt, wir hatten jetzt mit Egerer und Paljuka eine Doppel-6 und da muss man dann ja sagen, wenn dann Bogians schon durch einen Pajuka ersetzt wird, ist das für mich ein Fingerzeig. Weil ich finde, ein Pajuka ist technisch, am Ball ist er sicher, aber ich finde, der verschleppt auch ein Tempo, genau wie Egerer. Und dann sieht man das auch anhand unserer Ballbesitzwerte, die erst sukzessive Richtung Halbzeit und dann im Folge des der Gegentore mehr wurde. Das heißt, der Ansatz, den man in dieses Spiel geht, ist, wir warten vielleicht ab. Das macht Hirsch ja auch gerne mal. Dieses, ja, geben wir dem Gegner mal den Ball und wir reagieren darauf. Da haben wir die Mittel zu, so einen Gegner mit Umschaltspiel und Hauruck-Fußball irgendwie klein zu kriegen. Das läuft ja durchaus erfolgreich bei uns. Das gibt mir als Spieler doch vielleicht schon so das Gefühl, der Trainer gibt hier so die Richtung vor, auf keinen Fall einen Fehler machen. Ne? Ey, wir blamieren uns hier doch wohl jetzt nicht vor 27.000 Zuschauern. Heute muss alles passen. Da gehst du sicherlich schon gehemmt in so ein Spiel rein. Hirsch sagte in der Pressekonferenz, seine Spieler waren nicht da. Das empfinde ich gar nicht so, dass sie nicht da waren, sondern sie waren halt immer nur diese halbe Sekunde gefühlt zu langsam. Und das ziehe ich schon irgendwie darauf zurück, dass da durch die Marschrichtung, die da allein schon durch eine Aufstellung und den Fußball, den Hirsch sich dann vielleicht auch für die erste Halbzeit vorgestellt hat, überhaupt nicht aufgegangen ist, dann bin ich auch gehemmt. Ne? Dann, und wenn der Gegner, und dazu kommen wir ja gleich auch noch, dann auch noch so ein Spiel abliefert und uns auch noch so in die Falle tappen lässt in vielen Situationen, dann, glaube ich, verstärkt sich dieses Gefühl, dieses Gehemmtsein. Es funktioniert nichts. Wir versuchen mit den Bällen, mit denen wir uns sicher fühlen, mit denen wir sonst in der vierten Liga Erfolg haben, versuchen wir es weiterhin. Ne? Das sind häufig diese langen Diagonalbälle gewesen. Dann auf Susek oder auf Simala, die dann sich festlaufen. Einfach aus dem Grund, dass wenn so ein Dribbler am Ball ist, ne, dann häufig auch erstmal der Rasen gesucht wird, auch erstmal Tiefe gemacht werden soll. Da reagiert das Mittelfeld dann manchmal nicht richtig mit oder denkt nicht mit. Und dann hast du dann auch Oberhausen, die sich denken, fantastisch, vielen Dank, dass ihr genau das macht, was wir wollen. Nämlich, wir laufen euch an mit drei Leuten, die immer wieder der Manndeckung sich entziehen. Der MSV spielt sehr mannorientiert, also sagt Oberhausen, wir entziehen uns mit Rochaden immer wieder dieser Manndeckung. Und wenn ihr dann darauf reagiert, dass ihr lange Bälle schlagt, ne, wenn wir dann mal den Ball haben, dann wissen wir, was zu tun ist. Nämlich die Außen ganz schnell doppeln, trippeln teilweise.
Das war Wahnsinn. Also Oberhausen war so präsent auf dem ganzen Platz. Die haben uns überall in die Mangel genommen. Und also, ne, hast du ja schon gesagt, und das war im Stadion auch ganz witzig, neben dir zu sitzen, weil Tim wirklich die ganze Zeit, Tim guckt rüber, sagt, Langholz, schon wieder Langholz, schon wieder Langholz. Weil einfach ein langer Ball nach dem anderen irgendwie auch selten Flanken, ne? Das war auch gerne mal irgendwie kurz hinter der Mittellinie, so 30, 40 Meter vorm Tor, wurde dann irgendwie so gefühlt halbherzig da irgendwo in Richtung 16er getreten. Teilweise sind die Dinger dann auch bei absolut freier Sicht und wenn mal einer nicht gedeckt war, überhaupt nirgendwo angekommen. Und der Langholz-Counter bei Tim, der war schon groß. Und ich finde, man hat auch Farko zum Beispiel.
Der hing ja nur in der Luft, ne?
Der war also kam nicht in Aktion, ne? Stand kein Mal im Rampenlicht, einfach weil irgendwie, also da hat man halt auch gesehen, irgendwie, wenn der vorne die Bälle nicht bekommt, dann, ne, dann kommt der auch an seine Grenzen. Und halt so. Also diesmal ist nichts angekommen.
Das Problem ist, wie gesagt, dass wir das mit der Aufstellung schon den ersten Fingerzeig gegeben haben. Also es geht für mich los mit der Aufstellung, die für mich der falsche Fingerzeig ist, die mir als Spieler dann vielleicht auch das Gefühl gibt, wie gesagt, da wird mir vielleicht der Staff und auch Trainer Dietmar Hirsch widersprechen, aber es ist halt für mich als Außenstehenden das Gefühl, es gibt mir schon das Gefühl, oh ja, vorsichtig, auf Sicherheit spielen, hier vor 27.000 nicht verkacken. Und dann kommt der Gegner auch noch mit einem Plan und ich schaffe es dann, als ich dann merke, okay, meine sonstigen Mittel oder das, der Matchplan funktioniert nicht und ich rutsche in meine alten Muster ab und die alten Muster, das ist das genau, was Oberhausen ja provozieren wollte, ne? Dann ist mir auch aufgefallen, wie Oberhausen selber mit dem Ball gut war. Die haben ja nicht nur, also wie gesagt, gegen den Ball, die haben uns gespiegelt aufstellungstechnisch. Die haben gegen den Ball so gearbeitet wie wir, aber die hatten ja auch mit dem Ball viel mehr Plan als wir, hatte ich das Gefühl. Wie gesagt, ne, dieses Überladen von einer Seite, da ist mir der Elver, der Linksverteidiger, aufgefallen, der ganz häufig mit ganz vorne mit reingelaufen ist, um dann eine Seite zu überladen. Und der MSV hat das Spielchen immer wieder mitgespielt, ne, und dadurch sind wir einfach gar nicht wirklich selber dazu gekommen, ein eigenes Spiel, wo wir ja auch immer schon häufiger sprechen, dass unser eigenes Ballbesitzspiel nicht so variabel ist und auch noch nicht so auf viele Situationen reagieren kann, sag ich mal, wie auf so einen spielstarken Gegner, dass wir dann im Prinzip aufgeschmissen sind und dass dann eine komplette Zugriffslosigkeit entsteht. Das ist für mich ein Stück weit ein Offenbarungseid gewesen. Ich fühle mich einfach bestätigt in dem, was ich jetzt so ein bisschen raufbeschworen habe in der Winterpause, auch vor der Winterpause, als ich so ein bisschen mit Micha und Schimanski an der Taktiktafel saß, dass wir das ja auch besprochen haben. Und dann kommt eine Mannschaft mit Plan und sofort, wenn wir nicht mit unserem Plan A, das ist Hauruck-Fußball, das ist, ne, mit so schnellen Umschalten, dem Gegner den Ball geben und dann, wenn er einen Fehler macht, was in der Regionalliga häufig genug vorkommt, dann wird mit Klasse und Umschaltspiel ausgekontert. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann sieht der MSV halt schnell mal alt aus. Und das, ich finde, wenn wir wir hatten zwar Ballbesitz dann später besser in Griff. Man muss ja dazu sagen, nachdem die beiden Gegentore ja in relativ kurzen Abfolgen gefallen sind, da wurde dann ja auch, was den Ballbesitz angeht und was die Taktik angeht, sofort justiert. Ne? Also wir hatten 29 Minuten das Tor von Bonga und dann in der 36. das 2-0 von Fasnacht und dann in der Halbzeit wurde dann Pajuka direkt ausgewechselt, was ja auch ein gewisses Schuldeingeständnis oder gewisses, ne, dieser Plan hat nicht funktioniert und mit Tugbenio für Egerer und Pajuka für Ditgen und später dann auch noch Bukjans für Meuer und Wilms für Semala später dann noch, da wurde dann ja zumindest mehr Intensität gezeigt. Mit Bokians hast du dann natürlich auch einen Spieler, der dann nach vorne hin auch mehr Druck machte. Wer mir auch nicht gut gefallen hat, ist Meuer. Ich verstehe nicht das Festhalten von Meuer so komplett. Ich finde halt, dass der halt eher ein Außenspieler ist. Ich finde diese Halbposition, die der da besetzt, ich finde ihn manchmal verloren. Klar, der hat gegen Türkspor 2 Tore gemacht. Das erwarte ich bei seiner Klasse aber auch. Wenn er auf dem Platz steht und für uns immer Startelf spielt. Also es gibt da viele, viele Dinge, die ich noch ansprechen könnte.
Ja, ich merke das. Was du jetzt auch sagst, ne, dann spielst du mal gegen eine stärkere Mannschaft und du hast letzte Woche ja schon gesagt, gegen Türkspor, da haben wir jetzt auch nicht unbedingt wegen einer herausragenden Leistung von uns gewonnen, sondern du hast ganz liebevoll gesagt, weil Türkspor irgendwie eher aufgetreten ist wie so eine Bezirksligamannschaft. Wir dann halt 3-0 gewonnen hätten und man den Klassenunterschied aber so sehr gar nicht gemerkt hat. Also da hätte mehr kommen können.
Ich fand schon, dass man einen deutlichen Klassenunterschied gemerkt hat. Also gegen Türkspor hast du ganz klar, deiner natürlich. Also insofern, als dass wir mit dem Fußball, den wir da gespielt haben, Erfolg hatten.
Ja, weißt du, aber wie das klang, warst du ja so ein bisschen enttäuscht, dass es nur 3 waren und dass da nicht irgendwie noch mehr gegangen ist.
Geht einfach darum, dass ich sage, wir sind da in allen Belangen überlegen. Selbst mit einer recht durchschaubaren Spielanlage oder Spiel mit einem Ansatz, der sicherlich outcoachable ist, haben wir da ohne Probleme gewonnen. Und da denke ich mir, da geht mehr. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung, weil das 3-0 brauchen wir nicht zu reden, wie gesagt. Aber Gütersloh und danach, wenn man es in der Liga betrachtet, Türkspor und dann jetzt das, da müssen wir hoffen, dass sich das Ganze nicht irgendwie ausweitet darauf, dass Mannschaften sich das abgucken und sagen, ne, so wie das Anlaufverhalten, wie das Locken von Pressing bei Oberhausen funktioniert hat, wie RWO die Schwächen des MSV ausgenutzt hat, ne, die Spielidee des MSV, wie ich sie jetzt auch schon angesprochen hatte, wie gesagt, lange Bälle, Langholz, immer wieder die Seitenverlagerung dann auf links, auf auch relativ kleine Spieler. Das ist ausrechenbar und das hat Oberhausen mit Überladungen, mit Doppelungen und so einfach uns komplett kaputt gemacht. Und wenn dann auch noch 27.000 Leute deutlich enttäuschter werden und dann auch noch, ne, die Spielidee, dann entsteht genau das. Und ich habe ja auch im Portal dann gelesen, wir dürfen nicht auf andere achten, wir müssen da unseren, ne, das kann doch nicht sein, dass die Mannschaft da so... Wie gesagt, da sind viele Nuancen dran beteiligt, dass das so gelaufen ist, wie es jetzt gelaufen ist.
Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Weil du darfst ja auch nicht nur auf andere achten, aber es spielen nun mal auch noch 17 andere Mannschaften in der Liga, deswegen musst du ja irgendwo auch noch rechts und links gucken. Und was ich, ein Kollege von mir, Udo, der hat, der regt sich immer so unfassbar drüber auf, wenn du so Spiele so unnötig verlierst oder auch Spiele, die dir irgendwie so ein Polster geben würden, ne? So, und das haben wir ja mit irgendwie dann der Niederlage gegen Gütersloh, ne, vor der Winterpause, das erste Rückrundenspiel, und dann jetzt gegen Oberhausen. Wir könnten 13 Punkte vor Oberhausen sein.
Ja, gut.
Ne? Jetzt sind es 4. Und das macht es dann natürlich über die Saison, macht es das noch ein bisschen anstrengender. Das heißt, irgendwie, ne, so, wir müssen diesen Marathon, den Didi Hirsch ja auch immer irgendwie dann so nennt, ja, den haben wir uns damit auf jeden Fall noch ein bisschen länger gemacht, so bis Kilometer 37, 38 und können dann nicht schon in den Sack hauen. Und das ist halt auch, ja, schade.
Ich finde, es ist immer noch der Fingerzeig zur richtigen Zeit. Man muss auch dazu sagen, dass die Liga dieses Jahr ungewöhnlich stark ist, dass der MSV, glaube ich, auch eine gewisse Zugkraft hat und andere Mannschaften da genauso mitziehen. Ich glaube, in den letzten Jahren gab es nicht diese Konkurrentendichte, dass es so eng blieb und dass sich andere Vereine, die jetzt auch wieder höher spielen, seien es Münster oder Essen, sich da auch lange schwer getan haben, ist klar, ne? Man braucht ja nur daran zu denken, wie lange Essen sich da in den Niederungen irgendwie aufgehalten hat. Aber wir haben auf jeden Fall eine sehr, sehr in der Spitze enge Saison und ich finde, das ist auch gut so, weil das uns vielleicht auch nochmal daran bringt, auch an der Spielanlage zu arbeiten, dass wir herausgefordert werden. Wenn der RWO mit einem deutlich günstigeren Kader zu uns kommt und sowas anbietet, mit einem Trainer, der nicht groß bis jetzt im Profifußball oder im Halbprofifußball in Erscheinung getreten ist, sowas auf uns aufbietet, ne, und uns so ein bisschen outcoacht, dann finde ich, ist das jetzt auch ab jetzt spätestens die Initialzündung zu sagen, okay, guckt mal, wir müssen auf jeden Fall für sowas auch noch einen Plan B haben. Mhm. Ne, klar, wir spielen jetzt gegen Hohkeppel als nächstes. Im Zweifel reicht dann auch wieder ein Spiel wie gegen Türkspor und auch mit den Ansätzen, die wir zeigen, einfach weil wir da besser sind, weil wir besser besetzt sind. Aber so wie Gunkel vom RWO das gemacht hat, der Trainer, mit dem Ballbesitz, gerade was das Überladen und das Aufbauen von Ballbesitz anging und wie die uns halt auch gespiegelt haben, das hat mir ein bisschen Angst gemacht einfach, ne, weil das war schon schön dekodiert.
Ich glaube übrigens, also einmal, ich muss das ein bisschen gerade stellen. Ich habe gerade einmal die Tabelle von letzter Saison, 20. Spieltag, aufgemacht, war tatsächlich ähnlich, nur mit irgendwie, also so ein paar Punkte weniger, aber so ähnliche Abstände vorne. Oberhausener Trainer, ich glaube, dem war das irgendwie auch so ein bisschen so eine, was du sagst, mit der MSV zieht mit, so eine Ehre, gegen den MSV zu spielen und dann auch gewinnen. Aber ich fand, der hat sehr, sehr sportlich in der Pressekonferenz auch gesagt, für den ist klar, dass der Aufsteiger am Ende der Saison der MSV ist. Und das zeigt ja irgendwie auf der anderen Seite.
Er war sehr
Seite,
humble, ne? Ja.
Also abseits auch von dem, wie das Spiel jetzt einzeln war, ja auch wirklich, welchen Standing und mit welcher Angst man vielleicht auch zum MSV fährt. Und dann ist halt irgendwie schade, wenn man irgendwie doch schon merkt, ja, im Vorfeld, also denen ist auch bewusst, ey, wir fahren hier vor ein ausverkauftes Haus auf einen Freitagabend zum Tabellenführer, das wird eng. Und dann, ne, den Matchplan so einfach dann irgendwie so übernehmen zu können, das ist ja auch dann schade.
Ja, wie gesagt, da kam ihnen halt, der Matchplan war sehr gut. Wie gesagt, dieses Locken von uns, dieses Wissen auch, dass dieses Publikum einen dann auch zu peitscht, vielleicht sich locken zu lassen, in unüberlegte Aktionen zu gehen. Die haben uns gelockt, wir sind denen in die Falle gelaufen. Wenn wir selber das Spiel nicht gemacht haben, hatten die mit dem Ball eine Antwort, ne? Wie gesagt, das Offensivspiel sehr gut, das Überladen, und gegen den Ball haben sie es einfach genauso gemacht wie wir. Die haben einfach auf alles eine Antwort gehabt. Das ist halt der Matchplan gewesen, so, ne? Gegen den Ball warten wir ab, wenn sie selber den Ball haben, die wollen selber den Ball nicht unbedingt haben. Hier wartet auf Umschalten, ne? Und wenn sie es tun und wenn sie dann nur diese eine Stilmittel haben, die Brechstange, Langholz oder, ne, dann werden wir da sein. Dann werden wir Symala und Susek den Schneid abkaufen. So ist es passiert. Und dann verselbstständigt sich so eine Szenerie wie im Stadion halt, dass die Leute dann sagen, ey, komm, mach doch, Brust raus, etc. Na klar, läufst du dann weiter an und versuchst irgendwie, dich das Spiel als MSV-Spieler anzureißen. Aber genau darauf wartet der Gegner ja, gerade wenn er schon in der ersten Halbzeit 2 Tore gemacht hat. Natürlich, ja super, ihr lauft uns weiter an, ne? Wir werden euch dementsprechend antworten und dann die Räume, die ihr uns dann gebt, bespielen. Wie gesagt, auch mit dem Linksverteidiger, der überlädt. Der MSV hätte einfach geduldiger sein müssen. Dementsprechend, wenn die Spieler widersprechen und der Staff widerspricht, dass dieses Publikum gehemmt hat, dann glaube ich denen. Unterbewusst ist es trotzdem irgendwo für mich ganz klar der Fall, dass das auf eine andere Art und Weise hemmt. Nicht, dass man Angst hatte, sondern dass man irgendwann ein Stück weit kopflos wurde, weil der Matchplan einfach gespiegelt und ausgecoacht wurde. Das hat Paderborn mit uns in der Hinrunde gemacht, so ungefähr. Mhm. Ich würde mir Ansätze, die Oberhausen, genau das, was Oberhausen gezeigt hat gegen uns, das würde ich mir für den MSV wünschen, solche Antworten zu finden. Dass der Oberhausen, und damit möchte ich diese etwas, ja natürlich negative Sektion auch beenden, Oberhausen hat so ein bisschen ein Stück weit Fußball gezeigt, über den ich mit Szymanski, Micha und so mit den Leuten, die alle auch so ein bisschen auf die Ballstruktur und auf die Spielentwicklung achten, so ein Stück weit das gezeigt, was ich gerne teilweise gesehen hätte. Und ich glaube auch, Szymanski hat sich auch im Portal ja sehr lang und breit darüber geäußert und auch vieles nochmal taktisch aufgearbeitet, auch vieles, was viele beobachtet haben, nochmal in Worte gefasst. Das möchte ich mir auch nochmal dafür herzlich bedanken. Vielen Dank, lieber Christoph, dass du dir immer so die Mühe machst. Ich hoffe sehr, dass wir unsere Lehren daraus ziehen. Ich habe keine Zweifel. Ich zweifle nicht an dem Aufstieg. Ich zweifle nicht daran, dass wir jetzt am Samstag in Düren gegen Hohkeppel einen Sieg davontragen. Aber das muss jetzt der letzte Schuss vom Bug gewesen sein. Ne? Also,
das ist so.
4 Punkte sind es immer noch, Vorsprung, das ist immer noch ein Polsterchen, aber
wir, also wir haben natürlich gerade auch ein bisschen die glückliche Situation, dass die hinter uns auch noch ein bisschen was haben liegen lassen.
Und das wird auch weiterhin so sein. Keiner von denen, ich brauche da nicht auf Holz klopfen, da bin ich mir einfach sicher. Ich bin mir einfach sicher, dass auch unsere Verfolger weiterhin durch diese Liga, die ja wirklich, außer jetzt langsam trennt sich da unten ja schon so ein bisschen was, aber im Großen und Ganzen, finde ich, ist die Liga ab Platz 14, ab Uerdingen, nicht wirklich vorhersehbar. Gerade wenn es so Spiele, weiß ich nicht, also wundert es mich nicht, wenn Fortuna Köln mal unentschieden gegen Uerdingen spielt oder gegen Bocholt. Verstehst du, was ich meine?
Aber, ne, ja. Gilt für uns ja genauso. Deswegen.
Hohkeppel gehört zu dieser Gruppe, die ich gerade angesprochen habe, die schon so ein kleines bisschen abreißen lässt. Die sind auf Platz 15, 4 Siege, 4 Unentschieden, 12 Niederlagen, 40 Gegentore, sprechen eine deutliche Sprache. Reihen sich damit in die Gegentormonster wie Dortmund mit 61 ein, Bocholt hat 42, Schalke 2 hat auch 37, Wiedenbrück hat 40. Die sind da unten nicht ohne Grund. Dementsprechend, ich bin sicher, wir gewinnen das. Das ist mein Take. Ich glaube, so viel müssen wir dazu gar nicht sagen. Hohkeppel, finde ich, machen das überragend dafür, dass das auch ein Verein ist, der ja umziehen muss, um zu spielen. Die spielen ja in Düren und sind aufgrund ihrer Mittel in meinen Augen immer noch aller Ehren wert. Man sieht das ja auch zum Beispiel, wie so eine Mannschaft, und ich finde, das ist durchaus vergleichbar, wie Dortmund, Türkspor jetzt zum Beispiel struggelt. Ich finde, Hohkeppel macht das schon ziemlich, ziemlich gut. Ob es jetzt am Ende reicht. Wir haben ja eigentlich hier im Streifendienst auch noch immer so ein kleines Segment gehabt, das in der Rückrunde so ein bisschen einschläft, einfach weil wir jeden Gegner schon einmal vorgestellt haben. Unser Kollege Jens Kobiolke, aka Onkel Kobi, macht ja eine Vorstellung pro Gegner, beziehungsweise unser Onkel Kobi stellt jeden Gegner in der Hinrunde vor. In der Rückrunde ist jeder Gegner einmal vorgestellt, aber ich habe mir gedacht, die Sektion zu Hohkeppel, die fand ich schon ganz gut. Muss dazu sagen, das ist die Version aus der Hinrunde, dementsprechend geht's ein bisschen um die Spieler aus der Hinrunde, das mal nur dazu gesagt, aber das, was Hohkeppel ausmacht, das hat der Onkel Kobi gut zusammengefasst und das hören wir uns jetzt einfach nochmal an.
Onkel Kobi erklärt den nächsten Gegner.
Ja bitte, danke, 3 Spiele, 3 Siege, können wir nicht immer Regionalliga spielen? Ah, lieber nicht, ist schon peinlich auf die Frage, gegen wen spielt ihr denn am Wochenende zu antworten. SV Eintracht Hohkeppel, was? Ja, hier Kirchdorf Hohkeppel, Ortsteil der Gemeinde Lindlar, südlich von Schmitzhöhe. Immer noch. Was? 30 Kilometer östlich von Köln? Ah, ja klar, das ist jetzt unsere Realität. Die Gemeinde Lindler hat insgesamt rund 21.000 Einwohner. Die Einwohnerzahl Hohkeppels wird noch nicht mal aufgeführt. Was man über Hohkeppel weiß, direkt zwei Hauptwanderstrecken des Sauerländischen Gebirgsvereins führen tatsächlich durch Hohkeppel. Jolaiti. Der Wikipedia-Eintrag zu Hohkeppel ist so dürftig und trostlos, dass ein Großteil dafür draufgeht, welche Busverbindungen nach Hohkeppel führen. Es sind drei. Einer davon ist der Schulbus. Ansonsten halten noch der 402er und der 440er an den Haltestellen am Lindenbaum und Hohkeppelkirche. Mittwochs sogar zweimal. Nur mittwochs. Kein Scherz. Leider. Sportlich gesehen habe ich tatsächlich Respekt für den Verein. Wieder so eine Underdog-Erfolgsgeschichte. Aus der Kreisliga aufgestiegen. Und jetzt gewinnt man auch noch gegen Wuppertal. 3:1. Und hört euch mal bitte diese Heimspielkulisse an in Düren, denn der Acker in Hohkeppel ist noch nicht mal regionalliga-tauglich. So klang das bei Sport Total und ich hab's schon lauter gemacht.
Das war das 3:0 und Torschütze, weil Spieler, der eingewechselt wurde, mit der Nummer 20, Jannis!
Jannis! Leute, wenn die Freitag vor über 10.000 Fans in unserer Arena spielen, wird denen sowas von der Stift gehen. Haltet die Bettpfannen bereit, das wird eine Riesensauerei.
Ja. Ja. Hohkeppel, meine Damen und Herren.
Genau, also es ist ja im Hinspiel gut ausgegangen für den MSV und Onkel Kobi hat ja durchaus recht gehabt, dass Hohkeppel in der Hinrunde bei uns Federn gelassen hat. Ich sehe das auch so. Wir haben durchaus jemanden, der bei Hohkeppel Tore schießen kann, Enzo Wirz. Ich habe über den auch ein bisschen gelabert zuletzt. In ein paar Folgen ist es ja, als es noch um Transfers ging. Der Name schwappte mal irgendwie so ein bisschen durch, aber es war ziemlich sicher eine Ente. Am Ende ist es ja dann Thilo Töpken geworden für den Sturm. Kannst du dir eigentlich erklären, warum Gerrit Wegkamp überhaupt gar keine Rolle mehr spielt? Da müssen wir eigentlich auch nochmal nachhaken. Was ist da dein Take zu? Also, ne, jetzt wurde ja mit Töpken jemand verpflichtet, der Gerrit Wegkamp komplett ähnlich ist. Gerrit Wegkamp dieses Mal auch beim Derby keine Rolle gespielt. Ne, ist irgendwie, wo wir gerade beim Thema Stürmer sind, auch so ein Ding, das mich irgendwie ankratzt. Wo ich gerne mal wüsste, was da die Hintergründe sind.
Der hatte halt auch echt nicht wirklich Gelegenheit, sich zu präsentieren. Ne? Ich habe in den Gruppen munkelt man, er passe nicht zum Spielstil. Mhm. Da ist halt dann die Frage, inwiefern Thilo
Töpken dann da besser reinpasst.
Weiß ich nicht. Also ich finde es für Gerrit Wegkamp irgendwie schade. Ich weiß nicht, ich finde ihn irgendwie so einen ganz sympathischen Typen eigentlich. Für den Verein hoffe ich dann einfach, dass, also mir am Ende egal, mit wem von den beiden wir da irgendwie eine vernünftige Alternative haben. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie dann die Causa Gerrit Wegkamp für uns weitergeht.
Das nur kurz eingeschoben auf jeden Fall. Wir haben mit Eintracht Hohkeppel und Enzo Wirz auf jeden Fall sicherlich einen anderen Schnack vor uns als jetzt Türkspor Dortmund. Auch wenn 40 Gegentore da eine deutliche Sprache sprechen und auch unser Hinspiel sicherlich noch in den Köpfen war. Und wir uns da ja auch keine Blöße gegeben haben letzten Endes, wobei wir uns ja auch erst ein bisschen schwer getan hatten gegen Hohkeppel tatsächlich. Um das Ganze jetzt hier mal so ein bisschen abzubinden, ich bin natürlich am Samstag in Düren, wird da auf jeden Fall für Radio Duisburg übertragen. Ich gehe davon aus, dass wir einen Sieg einfahren und ich hoffe sehr, dass jetzt aus diesem Spiel auch bei Hirsch und Höhner zumindest ja auch nochmal eine Denkweise gestartet ist, dass man auch nochmal sagt, guck mal, wir wurden da jetzt ausgespielt im letzten Spiel und da muss sich jetzt was entwickeln. Ich bin sehr, sehr gespannt. Hohkeppel, der nächste Gegner, dann das nächste Heimspiel gegen Paderborn 2. Und da wäre dann ganz wichtig, dass wir nicht das dritte Heimspiel in Folge verlieren. Das hoffe ich sehr. Ich weiß zwar nicht, wie wert diese Statistik ist, wenn wir weiter auswärts alles gewinnen. Aber man will natürlich auch sich jetzt nicht noch die Blöße geben und weiter abrutschen. Man muss mal schauen, Oberhausen, die sind am Freitag, die sind ja unser ärgster Konkurrent, die werden gegen die Sportfreunde Lotte spielen, das ist sehr, sehr gut.
Das ist ein wichtiges Spiel.
Weil Lotte ist Vierter mit 38 Punkten, klar, die nehmen sich da auch nochmal gegenseitig die Punkte weg. Fortuna Köln, die spielen gegen Köln, bleiben quasi in der Stadt und spielen gegen Köln 2. Köln 2 hat er ja so ein bisschen abreißen lassen mit 31 Punkten. Also, wie gesagt, ich will überhaupt jetzt hier nicht eine Doomsday-Stimmung einkehren lassen, aber weniger das Spiel jetzt gegen Hohkeppel, wo ich einen Pflichtsieg sehe. Gerade schiele ich schon mehr auf das Spiel gegen Paderborn 2, wo ich ganz klar sage, das muss gewonnen werden und zwar anders als Spiele gegen Türkspor oder gegen Hohkeppel. Mhm. Und ich glaube, ihr versteht alles, was ich damit meine. Wehret den Anfängen. Das ist auf jeden Fall mein Take. Und hoffentlich ist das nicht... ich hatte die Angst auch schon im Hinspiel gegen Paderborn, dass sie ja verloren hatten, als wir in Paderborn waren. Da habe ich auch schon gesagt, ist das vielleicht ein bisschen eine Blaupause für Anti-Dietmar-Hirsch-Fußball. Das, was Gunkel mit Oberhausen jetzt gezeigt hat, das war das auf jeden Fall. Das kann nicht jede Mannschaft umsetzen. Aber ja, wir haben uns ja auch gerade gegen zweite Mannschaften häufig schwer getan. Dementsprechend bin ich schon mit den Gedanken mehr bei Paderborn 2. Ich bin auf jeden Fall aber auch mit dem Gedanken schon bei der nächsten Woche. Denn nächste Woche Dienstag, da besuche ich Walter Hellmich. Ihr könnt mir auch weiterhin gerne unter streifendienst@radioduisburg.de eure Fragen schicken. Natürlich die Fragen, die auf der Hand liegen, die werde ich auch am nächsten Dienstag stellen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Gespräch. Ich freue mich und freue mich, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Bene, wir haben jetzt ein bisschen Wunden geleckt, ein bisschen auf Hohkeppel geguckt. Ist natürlich jetzt schwierig, nach so einem Spieltag irgendwie positive Töne oder einen positiven Abschluss zu finden. Wir hoffen einfach, dass das Learning aus dieser Woche größer ist als die fehlenden 3 Punkte.
Wir hoffen auf dieses Learning und ich persönlich hoffe auch einfach irgendwie, dass auch wenn wir jetzt verloren haben, dass irgendwie noch mal ein paar Leute jetzt ins Stadion zieht. Ich glaube irgendwie für die Mannschaft ist das auch neu. Vielleicht gewöhnen die sich auch dran, wenn er voller ist, und dann schüchtern wir gerade kleinere Mannschaften vielleicht auch noch mal ein bisschen ein. Und das macht viel mehr Bock, so vor voller Hütte ein Fußballspiel zu gucken, als wenn da irgendwie 10.000, 15.000 sind. Deswegen, also
ich hoffe auch
von der Stimmung her nehme ich das jederzeit wieder bis zum 1-0.
Ich hoffe auch sehr, dass sich das weiterhin von der Euphorie so hält, dass das jetzt für viele Leute nicht ein großer Dämpfer war. Was ich aber auch hoffe, wenn es häufiger solche Spiele gibt, dass die Orga rund ums Stadion und auch im Stadion manchmal besser ist, weil auch jetzt habe ich schon wieder gehört, dass der Stehplatz überfüllt war.
Man hat es auch von oben gesehen. Also ich war auch echt nicht traurig, dass wir da nicht drin standen.
Das ist halt wirklich ein Problem, und auch da muss man ganz klar sagen, und wenn wir auch in Zukunft vielleicht auch mal bei diesen Talks mit Präsi Christian Stiefelhagen involviert sind, ist das vielleicht auch mal ein Thema, was vielleicht mal auf die Agenda gehört, dass gerade bei solchen vollen Spielen ein bisschen mehr Organisation dazu gehört, beziehungsweise ein bisschen mehr reglementiert wird.
Und ist ja für diese Saison vielleicht auch noch wichtig. Ich meine, wir spielen ja gerade noch zweigleisig im Niederrhein-Pokal, und da steht, wenn wir einziehen, und da gehen wir jetzt einfach mal ganz stark von aus.
Union Nettetal wird, glaube ich,
machbare Aufgabe.
Ja. Nach Ratingen.
Aber dann steht im Finale, ja, auf jeden Fall, das ist noch nicht klar, glaube ich, wo es ausgetragen wird, aber dann steht ja auf jeden Fall auch nochmal ein Derby an. Mhm. Entweder gegen Oberhausen oder gegen Essen. Mhm. Und deswegen
auch schon dahin gucken.
Gewöhnen wir uns einfach dran und gewinnen das Ding. Und dann spielen wir nächste Saison auf jeden Fall mal wieder DFB-Pokal. Wäre doch geil.
Das sowieso. Alles klar. Nächste Woche dann also mit Walter Hellmich. Schaltet ein. Und ich sage, Bene, vielen Dank, dass du heute mit mir ein bisschen Wunden geleckt hast, ein bisschen mit mir auf die Partie geguckt hast. Vielen Dank, dass wir hier mal so ein bisschen einfach frei von der Leber weggequatscht haben. Und ich sage, liebe Leute, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao.
Ich auch. Es war mir ein inneres Köpi.
Radio Duisburg. Streifendienst 1902 wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.